Kinder, die Zeit vergeht. Mit Riesenschritten gehen wir auf Ostern zu. Deshalb auch jetzt unsere neue Predigtreihe über die Passion Christi aus dem Johannesevangelium. Jesus geht seinen Weg für uns. Da starten wir heute mit dem Kapitel 12. Und das ist eine ölige Angelegenheit heute. Die Osterzeit ist ja traditionell eine Fastenzeit. Also manche von euch fasten vielleicht auch. Und auch im Judentum war seit jeher Fasten Teil des religiösen Lebens. Es hat dort auch bestimmte Regeln gegeben. Zum Beispiel hat man nie mehr als 25 Stunden am Stück fasten dürfen, weil die Gesundheit einfach vorgeht. Und generell war es so, dass man eigentlich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet hat. Also wenn die ersten Sterne am Himmel standen, dann war eigentlich die Fastenzeit immer vorbei. Und heutzutage ist es ja nicht so, dass Fasten einfach nur heißt, dass man nichts isst, sondern es gibt ja heute viele Formen, wie man fasten kann. Nichts essen oder was heutzutage eigentlich sehr verbreitet ist und was gerne gemacht wird, ist, dass man eine gewisse Zeit auf Süßigkeiten, auf Kuchen und Schokolade und so weiter verzichtet. Man muss jetzt auch gar nicht so religiös angehaucht sein. Ich weiß von vielen Kolleginnen, die sagen, ja, in Osterzeit, da schaue ich, dass ich auf das und verzicht, gesünder ernähre, hat da den positiven Vorteil, dass man dann ein paar Speckröllchen, die man nicht unbedingt braucht, vielleicht los wird. Was ich auch schon ab und zu gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel ein Fernsehfasten gemacht habe, dass ich gesagt habe, jetzt tun wir eine Zeit lang nicht Fernsehen oder Musikfasten. Ich habe meine ganzen CDs und meine ganze Musik verrammt. Ich höre mir jetzt mal keine Musik an. Und das kann auch so gesehen hilfreich sein, um falsche Götzen zu entlarven und sich einfach ein bisschen selbst zu reflektieren und zu überprüfen, wie wichtig ist mir Jesus eigentlich wirklich, wie wichtig ist mir jetzt Fernsehen oder dieses oder jenes. Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben und das kann in dieser Hinsicht auch hilfreich sein. Jetzt aber zurück zu dem religiösen, biblischen Fasten. Fasten hat eigentlich zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es Verzichten auf irgendwas und auf der anderen Seite ist aber auch die Hingabe. Das Hinschauen auf Jesus, vermehrt Bibel lesen, vermehrt beten. Und mir kommt oft vor, dass da ein bisschen ein Ungleichgewicht ist, dass man, wenn wir ans Fasten denken, automatisch immer sofort auf das Verzichten schauen. Ich muss auf irgendwas verzichten. Und wenn ich jetzt da daheim meiner Familie sage, so, wir fasten jetzt, wir verzichten eine Woche lang auf Brokkoli. Wenn sie sagen, ja, passt, machen wir, kein Problem, Brokkoli, verzichten wir. Nein, natürlich nicht. Es muss schon etwas sein, was man gern hat, was man gern tut. Es muss ja auch ein bisschen wehtun, das Verzichten. Und da, glaube ich, ist ein bisschen eine Themaverfehlung. Und das ist, denke ich, auch kontraproduktiv. So, irgendwie haben wir das so im Kopf drinnen, so ein bisschen so eine Selbstkasteiung. Ich muss irgendwie was tun, was mir schwerfällt. Und wenn ich mir selbst das Leben schwer mache, dann freut sich Gott. Und so ist es aber nicht. Ich glaube, was das Wichtigere ist beim Fasten, ist die zweite Seite, nämlich die Hingabe, das Hinschauen auf Jesus. Ob man jetzt gleichzeitig auf irgendwas verzichtet oder nicht, sei dahingestellt. Hat Vorteile, kann man machen, aber das Wichtige muss immer Jesus sein und die Hingabe. Und ich weiß das von mir, wenn ich gesagt habe, okay, ich esse jetzt einmal eine Zeit lang nichts, habe ich schon Hunger gekriegt. Und wenn ich sage, okay, du hast ja nichts Fernsehen, du hast stattdessen mehr Bibel lesen, schlage ich die Bibel auf und denke mir, aber jetzt wäre gerade wirklich ein super Film und dann würde ich wirklich gern anschauen, aber nein, jetzt muss ich ja Bibel lesen. Das ist kontraproduktiv. Das ist nicht das, wozu das Fasten eigentlich da sein soll. Fasten bedeutet, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist Jesus und die Hingabe zu ihm. Wenn ich merke, das Fasten lenkt mir eigentlich eher ab und bringt mich nicht hin zu Jesus, dann ist es besser, wenn ich darauf verzichte und einfach nur so die Bibel aufschlage und gern drinnen lese und nicht, weil ich mich selbst dazu zwinge. Leben mit Jesus darf nie eine Aktion sein, um irgendwie mich bei Gott beliebter zu machen, sondern es ist immer eine Reaktion auf seine Aktion. Leben mit Jesus ist nie eine Aktion von mir, um Gott zu gefallen, sondern immer eine Reaktion auf Jesu Aktion. Also egal, ob jetzt verzichten und fasten oder nicht, das Wichtige ist die Hingabe, das Hinschauen auf Jesus und die Liebe zu Jesus. Und da können wir vom heutigen Bibeltext von einer gewissen Maria einiges lernen dazu. Wir werden uns heute ein positives und ein negatives Vorbild anschauen und wir können von beiden etwas lernen. Zuerst das Positive, Maria, ein positives Vorbild. Und da lesen wir ab Vers 1. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tode auferweckt hatte. Die Geschwister haben Jesus zu Ehren ein Festmahl gegeben und Martha bediente. Lazarus lag bei den Gästen zu Tisch. In der Adventszeit habe ich schon mal über Johannes Kapitel 11 gepredigt, die Auferweckung von Lazarus. Ein Geschenk ohne Ablaufdatum, ewiges Leben. Und heute ist im Kapitel 12. Und da geht es um ein Festessen, Jesu zu Ehren. Und da sehen wir so ein typisches Bild. Lazarus, der Gastgeber, der Herr im Haus, ist bei den Gästen, bei den Jüngern, bei Jesus am Tisch. Und Martha, so wie wir sie kennen, schon von Lukas Kapitel 10, fleißig beim Arbeiten, beim Kochen, das ganze Haus riecht wahrscheinlich nach Zwiebeln und sonstigen. Und das ist eben alles kurz vor dem Passafest, kurz bevor Jesus dann in Jerusalem eingezogen ist, Palmsonntag. Und jetzt machen wir so ein bisschen so einen Seitenschwenker zu Lukas 10. Da schimpft Jesus sogar ein bisschen mit Martha. Und da steht, aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil davon gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Maria ist eben bei Jesus gesessen und Martha hat fleißig geschöpft. Und das hat Jesus da eben kritisiert. Und da haben wir auch schon Predigten darüber gehabt. Das Problem da war ja nicht, dass Martha fleißig war und gearbeitet hat. Das Problem war eher der Zeitpunkt. Wenn Jesus da ist, dann ist ja nicht die Zeit, um geschäftig herumzutun, zu werken, sondern dann ist es die Zeit, dass man sich Zeit für Jesus nimmt und bei ihm ist. Heute ist es durchaus angebracht, fleißig zu sein und zu helfen, dort, wo Hilfe gebraucht wird. Ich glaube, die Welt und auch die Gemeinde braucht mehr Marthas, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken und tun, was zu tun ist. Und es macht mich auch sehr stolz und glücklich, wenn man jetzt sieht, die große Hilfsbereitschaft, gerade bei der Flüchtlingskrise, wie da die Leute zusammenhelfen, jeder was gibt, jeder schaut, wo er kann er helfen. Also wir brauchen Marthas. Aber wichtig ist der Zeitpunkt. Alles hat seine Zeit und alles hat seine Berechtigung zur richtigen Zeit. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in der Not. Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Also wir brauchen Marthas, die tatkräftig helfen. Alles hat seine Zeit und seine Berechtigung zur richtigen Zeit. Übrigens, noch so ein kleiner Seitenschwenker. In Lukas 10 lesen wir da, dass Maria zu Jesu Füßen gelegen ist oder gesessen ist. Das ist so ein Ausdruck für einen Schüler und seinen Lehrer. Von Paulus lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 22, dass er zu den Füßen Gamaliels saß. Das heißt, Gamaliel war der Lehrer und Paulus war sein Schüler. Jesus ist auch immer wieder Rabbi und Meister und Lehrer genannt worden. Und in der Theologie wird immer wieder darüber diskutiert, wer denn die erste Theologiestudentin war. Und ich glaube, Maria wäre da eine heiße Anwärterin auf diesen Titel. Und so gesehen glaube ich auch, dass diese Stelle vielleicht eine ganz gute Stelle ist zum Thema die Rolle der Frau. Überhaupt, wenn ich mir so die Bibel oft durchlese, kommt mir vor, dass man da ein ganz anderes Frauenbild sieht, als man das heute oft so wahrnimmt. Jetzt einerseits im weltlichen Bereich, wenn früher, wenn es um eine Führungsrolle gegangen ist, war es nur wichtig, dass das ein Mann ist. Das hat sich ein bisschen umgedreht. Momentan ist es für Männer oft schwierig, dass sie überhaupt in Führungspositionen kommen, weil man die Frauenquote erhöhen muss und es werden eher nur Frauen auf Posten gesetzt, obwohl vielleicht der Mann sogar begabter dafür gewesen wäre. Also es ist oft ein bisschen ein verzerrtes Frauenbild. Aber auch in der Gemeinde ist oft ein sehr, ja, vielleicht gesetzliches Frauenbild, das, wo ich, wie ich denke, mit der Bibel nicht immer unbedingt zusammenpasst, weil Frauen in der Bibel seit jeher eigentlich eine große und wichtige Rolle eingenommen haben. Aber zurück jetzt zu Johannes 12, Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund, so um die 300 Gramm, echtes, sehr kostbares Nadenöl und salbte Jesus damit, in Klammer auch die Füße. Dann dufte sie dieses mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas, der Iskariot, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Öl war im Judentum eine wichtige Sache und man hat vieles damit gemacht. Zum einen ist es für Heilsalben verwendet worden. Heute würde man vielleicht Bepanthen nehmen, war auch für kosmetische Zwecke oder auch eben als Parfüm. Meistens hat man Olivenöl dafür genommen, außerdem auch andere Öle gegeben. Und die Narde, das ist eine sehr kleine, duftende Blume, die nicht in Israel wächst, sondern im Himalaya-Gebiet, so auf 3.500 bis 5.000 Meter Seehöhe. Internationaler Handel war damals auch schon eine wichtige Sache. Und aus der Wurzel von dieser Blume ist eben dieses Nadenöl gemacht worden. Kann man sich vorstellen, wie aufwendig es ist, das einmal herzustellen und dann zu transportieren. Das hat ungefähr 300 Denare gekostet. Umgerechnet könnte man sagen, das ist ungefähr ein Jahresgehalt. Also schon ein anständiger Batzen Geld. Und meine erste Reaktion war eigentlich auch, wo man dachte, naja, mit dem jetzt die Viers einschmieren, hätte es Olivenöl auch da und mit dem Geld, also da gebe ich Judas schon recht, da hätte man vielleicht Besseres anfangen können. Aber auch da, entscheidend ist der Zeitpunkt. Und Jesus sagt dazu, es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Also voller Liebe und Hingabe weiß Maria, jetzt ist nicht die Zeit, um sich um Arme zu kümmern, jetzt ist die Zeit, sich um Jesus zu kümmern und ihm wirklich volle Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken, egal wie teuer das ist und was das kostet. Heute wäre es wahrscheinlich weniger sinnvoll, wenn man so ein teures Öl irgendwo vor einem Kreuz am Boden quasi zu Jesu Füßen ausschüttet, so als Zeichen der Hingabe. Heute könnte man wahrscheinlich Besseres damit anfangen. Heute hat Jesus nicht mehr viel davon, wenn man da einfach das am Boden schüttet. Aber damals, zu der Zeit, war das, was Maria gemacht hat, genau das Richtige. Interessant auch, wieder so ein kleiner Seitenschwenker, wenn man Matthäus und Markus mit dem vergleicht, da ist das ja auch beschrieben, Matthäus und Markus schreiben, dass Maria Jesus den Kopf gesalbt hat. Und hier lesen wir, dass sie vielleicht nicht nur, aber auch die Füße gesalbt hat. Also Johannes betont es besonders, die Füße. Und das hat auch verschiedene Gründe. Überhaupt, wenn man die vier Evangelien so miteinander vergleicht, merkt man, sie erzählen zwar eigentlich alle das Gleiche, aber doch hat da jeder eine andere Betonung und einen anderen Augenblickwinkel. Matthäus war es besonders wichtig, darzustellen, dass Jesus der Messias ist, der König, deshalb auch der ganze Stammbaum. Er ist der Sohn Davids, der gesalbte König. Und Könige wurden gesalbt, indem man ihnen Öl über den Kopf goss. Und so wurden sie gesalbt. Markus ähnlich, da ist auch Jesus der König, auch da wird der Kopf gesalbt. Markus betont aber ganz besonders, dass der König gekommen ist, um zu dienen. Jesus der Diener. Lukas wieder möchte unterstreichen, dass Jesus der perfekte Mensch ist. So wie Menschen eigentlich sein sollten. Und Johannes betont, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern dass er tatsächlich Gott war. Er ist nicht nur der Sohn Gottes, der Gesalbte Gottes, der Messias, sondern er ist tatsächlich Gott, der Sohn. Und wir haben das heute schon gesungen, Gott selbst wird Mensch, er wird klein und lässt sich sogar die Füße waschen und einschmieren. Und Johannes legt einen besonderen Schwerpunkt auch auf den Leidensweg, auf die Passion, auf die Kreuzigung, dass Gott für uns Menschen die Schuld auf sich nimmt und stirbt. Vers 7, da sagt Jesus recht rau, lass sie in Ruhe. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Ja, wieso das? Wieder ein kleiner Seitenschwenker. In Ägypten, wir kennen das, diese Mumien, da war es üblich, dass Tote gesalbt worden sind, einbalsamiert worden sind, der Körper erhalten worden ist. Und das hat auch einen Grund gehabt. Man hat nämlich geglaubt, dass die Seele im Jenseits nur so lange weiterlebt, solange der Körper im Diesseits erhalten bleibt. Das heißt, wenn der Körper mal zu Staub zerfallen ist, dann ist es mit der Seele auch vorbei. Deshalb auch diese ganzen gut erhaltenen Mumien. In Israel hat man das nicht geglaubt, da hat diese Totensalbung einen anderen Grund gehabt. Tote damals wurden nicht so wie bei uns heute eingeäschert oder begraben, sondern sie wurden in Grabkammern und Grabhöhlen aufgebahrt. Das hat sie dann drinnen gelegen und diese Kammern waren ja nicht luftdicht, waren Steine davor und so. Und wer schon mal auf einer Pathologie war, der weiß, wie abartig Leichen stinken können. Also ich war dort und habe mich wirklich bemühen müssen, dass man nicht hochkommt und einige andere haben rausgehen müssen. Das ist ein Gestank, den kann man gar nicht beschreiben. Und deshalb wurden Leichen einfach eben so einbalsamiert, eingecremt, um einfach diesen Leichengestank zu überdecken. Wir wissen auch, 3 Tage nach Jesu Tod sind Frauen zum Grab gegangen, um ihn eben zu salben. Das war damals so üblich und hat auch den positiven Effekt gehabt, dass man nochmal schauen kann, ob man nicht irgendwie einen Scheintoten beerdigt hat. Das alles hat bei Jesus nie stattgefunden, weil er zu dem Zeitpunkt bereits auferstanden war. Also Maria hat quasi diese Totensalbung vorgezogen. Sie hat es bereits vor seinem Tod durchgeführt, ohne es selbst zu wissen. Und das ist etwas, das man in der Theologie so prophetische Zeichenhandlung nennt oder Analogie oder Symbolhandlung, wenn ein Prophet, um seine Botschaft noch einmal zu unterstreichen, das mit irgendeiner Handlung untermalt. Da gibt es in der Bibel viele Beispiele dazu. In der Apostelgeschichte 21 lesen wir zum Beispiel von einem Propheten, dem Agabus, der den Gürtel von Paulus genommen hat und sich mit dem gefesselt hat und somit gezeigt hat, dass Paulus gefesselt und abgeführt wird und verhaftet wird. Die makaberste Zeichenhandlung, die ich in der Bibel kennt, findet man in Hosea. Wieder so ein kleiner Seitenschwenker. Da steht, als Jahwes Reden mit Hosea begann, sagte er zu ihm, heirate eine Frau, die es mit vielen treibt und zeuge mit ihr Kinder der Geilheit, denn das ganze Land kehrt sich verhurt und geil von Jahwe ab. Also Hosea hat eine Hure heiraten müssen, um zu zeigen, dass das Volk Gottes Jahwe nicht treu ist. Und das ist schon eine heftige Sache, denke ich mal. Maria war sich dessen gar nicht bewusst, dass sie da eben so eine prophetische Handlung durchgeführt hat. Wissen wir zum Beispiel auch von Kaiphas in Johannes 11, da sagt der Kaiphas, der Hohepriester: Versteht ihr denn nicht, dass es viel besser für uns ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Das war auch so eine prophetische Aussage, was er selbst gar nicht gewusst hat, dass er zurzeit als Prophet handelt. Und Maria war das eben auch nicht bewusst. Aber Maria ist eben ein Vorbild der Hingabe und Liebe. Sie liebt Jesus und dient ihm von ganzem Herzen, egal wie teuer das ist, was das kostet. Überhaupt, wenn man so diese drei Geschwister anschaut, finde ich, dass die eigentlich ein gutes Bild für die Gemeinde auch sind. Martha, die Dienende, Maria, die Anbetende, und Lazarus, der die Gemeinschaft sucht mit den Geschwistern und mit Jesus. Aber da ist noch eine Person in dieser Geschichte, die auch wichtig ist, nämlich Judas. Und Judas ist so das negative Vorbild. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas der Iskariot, der Jesus später verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Also da ist ganz offensichtlich der Bock zum Gärtner gemacht worden, der Dieb zum Kasserverwalter. Warum das denn? Hat Jesus nicht gewusst, was das für ein Typ ist? Doch. In Johannes 6 lesen wir, darauf sagt Jesus zu ihnen: Euch 12 habe ich doch selbst ausgewählt und einer von euch ist ein Teufel. Damit meinte er Judas, den Sohn des Simon Iskariot. Denn Judas, einer der 12, war es, der ihn später verriet. Also das war von Anfang an klar, dass Judas Jesus verraten wird und ausliefern wird. Das war auch Teil von Gottes Plan. Macht Judas das jetzt unschuldig? Hat er vielleicht gar nichts gegen seine Vorherbestimmung unternehmen können? Er war halt dafür vorgesehen, das war seine Rolle. Eigentlich kann er ja gar nichts dafür, oder? Nein. Er hat immer wieder die Möglichkeit gehabt zur Umkehr. Aber er hat es nicht genutzt. Und selbst bei Jesu Verhaftung redet ihn Jesus noch mit Freund an. Und dadurch, dass er eben nicht bereit war umzukehren, hat er nur noch mehr Schuld auf sich geladen. Und gerade jetzt so in der Osterzeit sieht man im Fernsehen auch immer wieder alle möglichen Jesusfilme, da gibt es ja doch viele. Und ich kenne auch einige, und da ist mir aufgefallen, dass manchmal so Judas als so der tragische Held dargestellt wird, der es ja eigentlich gut gemeint hat, er hat es halt schlecht gemacht. Er hat geglaubt, dass Jesus der Messias ist, der König, der die Römer vertreibt, so wie es eigentlich alle geglaubt haben. Und dann geht da Jesus herum, predigt und heilt, aber irgendwie tut er nicht ganz das, was man von ihm erwartet hat. Und Judas wollte ihn halt so ein bisschen in die richtige Richtung pushen, ein bisschen antreiben und hat sich halt gedacht, naja, wenn sie ihn einmal verhaften, dann wird Jesus wirklich an meinem Tisch schauen und dann wird er sagen, wer er ist und dann geht's los. Also er wollte eigentlich das Richtige, aber er hat es halt nicht so richtig gemacht. Von dem her ist er eigentlich unschuldig. Er ist ja gar kein Böser. Nicht so das Bild der Bibel über Judas. Und da lesen wir in Johannes 17, da sagt Jesus: Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Sohn des Verderbens, das ist ein Ausdruck, der kommt in der Bibel nur zweimal vor. Das zweite Mal im 2. Thessalonicher Brief, da schreibt Paulus, dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Gemeint ist damit der Antichristus. Also Judas war kein Guter, der es halt leider falsch gemacht hat, sondern er war ein Dieb, ein Verbrecher, ein Lügner, ein Verräter, ein Antichristus, den Gott in seinen guten Plan mit eingebaut hat und verwendet hat. Aber verantwortlich für sein Handeln ist und bleibt Judas ganz alleine. Und es ist irgendwie auch beruhigend zu wissen, dass Gott einen großen Plan hat und dass er da sogar Schlechtes und böse Menschen mit einbaut. Verräter, Verbrecher, dass die auch Teil von seinem Plan sind. Und dass Gott nur so viel Böses zulässt, wie es seinem Plan entspricht. Und dass die Bösen nicht tun können, was sie wollen, sondern dass Gott da auch die Hand drüber hat. Gerade in heutigen Zeiten, glaube ich, ist das gut zu wissen. Und gerade jetzt aktuell ist es halt auch wieder schwer zu verstehen, warum Gott so vieles zulässt. Und selbst Putin kann nur so viel Böses tun, wie Gott zulässt. Und das ist gut zu wissen. Aber das kann und darf niemals eine Entschuldigung sein und eine Rechtfertigung. Ja, Gott hat das ja so gewollt. Deshalb passiert halt so viel Schlechtes in der Welt und in meinem eigenen Leben. Und auch wir selber versuchen ja immer wieder so unsere Schattenseiten, unsere Leichen im Keller irgendwie zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Ja, ich bin halt so ungeduldig oder jähzornig, dann geht es halt wieder mal durch mit mir, ich bin halt so. Das kann keine Entschuldigung sein. Ich bin nicht geizig, ich bin sparsam. Oder ja, vielleicht bin ich ein bisschen hartherzig, aber doch nur, weil mir die Umstände oder andere Menschen irgendwie dazu getrieben haben. Nein, was wir von Judas lernen können, ist, dass wir nicht sagen können, ich bin halt so, ist halt meine Bestimmung. Nein, wir sind verantwortlich für unser Verhalten, wir sind verantwortlich für das, was wir sagen und tun und auch für das, was wir nicht sagen und nicht tun. Und Gott gibt immer wieder Gelegenheit zur Umkehr, zur Reue, zur Buße, zum Neuanfang. Und nur weil ich in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht habe, heißt das nicht, dass ich den Weg weitergehen muss. Ich habe die Chance umzukehren und das Richtige zu tun. Zum Schluss jetzt noch drei Tipps, die wir mit heimnehmen können. In Bezug auf Judas, Tipp Nummer 1, wenn du erkennst, dass der Weg, den du gehst, falsch ist, dann sag Nein, kehr um, lass ab von deiner Schuld und Sünde und fang neu an mit Jesus. Auch wenn das vielleicht den Stolz verletzt, dir selbst und anderen einzugestehen, dass du einen Fehler gemacht hast, kehr um. In Bezug auf Maria, Tipp Nummer 2, wenn du erkennst, dass der Weg, den du gehst, richtig ist und das auch von anderen bestätigt wird, unsere Selbsteinschätzung ist ja oft ein bisschen verzerrt auch und wir glauben oft, dass wir das Richtige tun, aber es ist gar nicht so das Richtige. Also, aber wenn du wirklich das bestätigt bekommen hast und du weißt, das ist der richtige Weg, dann sag ja, geh den Weg weiter. Auch wenn es vielleicht kostspielig ist, wenn es vielleicht auch unangenehm ist, geh den Weg weiter. Liebe und diene Jesus von ganzem Herzen. Und in Bezug auf Jesus, Jesus ging seinen Weg für dich, für mich, für uns. Er ist gestorben, damit wir leben können. Deshalb Tipp Nummer 3, Jesus ging seinen Weg für dich, geh du deinen Weg mit Jesus. Amen.